Ja, liebe Gemeinde, ich freue mich, dass ich jetzt hier sein darf und mit euch so meine Gedanken teilen der letzten 2-3 Monate. Manchmal im Alltag hilft es mir, ein Ritual zu haben, so um den Glauben auch in die Realität zu kriegen. Und das sind die Losungen, die ich am Morgen lese. Die begleiten mich in den Tag. Lose, das hatten wir letzten Sonntag, jetzt geht es um die Losungen der Herrnhuter Brüdergemeinde, die aus einer großen Sammlung von Bibelversen ziehen. Und dazu sucht sich diese Gemeinde immer noch einen passenden Lehrtext aus dem Neuen Testament aus. Und das zusammen kann man dann entweder in so einem schönen Büchchen, wie der Olaf es gerade hatte, haben. Oder ihr seht es im Hintergrund in der App, da werden dann, habe ich es abfotografiert. Ja, jetzt muss ich zu meiner Erwartungshaltung sagen, dass ich einer meiner Neujahresvorsätze war, Jesus nochmal von einer ganz anderen Seite kennenzulernen, in Gottes Begegnungen. Und als ich jetzt diese Texte für heute nachgeschlagen habe, Anfang März, das waren zwei Gottesbegegnungen. Das hat mich sofort begeistert und deswegen habe ich auch gesagt, ich mache diese Predigt heute aus diesen beiden, also aus der Losung und dem Lehrtext. Spannende Gottesgeschichten, die ich euch in drei Aspekten einmal zeigen will. Fangen wir mit der alttestamentarischen Losung an. Als Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er: Fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte. Jakob, der Enkel von Abraham, der Sohn von Isaak, hat seinen großen Bruder betrogen. Er hat ihm das Erstgeburtsrecht geklaut, den Segen des Vaters abgenommen. Heimlich hat er mit seiner Mutter Rebekka den blinden Vater getäuscht und sich segnen lassen. Esau rast vor Wut. Und so schicken ihn seine Eltern von Beersheba nach Hanan. Das liegt irgendwo in der heutigen Türkei, rund 1000 Kilometer weg. Weit, weit weg von Esau. Er ist auf der Flucht, alleine, wahrscheinlich relativ mittellos und ohne sichere Zukunft. Eine Situation, die würde mich nachdenklich machen, offen für Intuition. Er kommt in die Stadt Luz, war so 100 Kilometer schon unterwegs. Ich schätze mal, wird so die dritte Nacht gewesen sein, vielleicht auch die vierte. Und er nutzt einen Stein als Kopfkissen. Bequem ist was anderes. Und so träumt er auch intensiv. Er sieht eine Himmelsleiter, so schön wie Hille die heute hier hingestellt hat. Und die Engel gehen auf und ab. Gott steht oben, segnet Jakob und gibt ihm eine neue Zukunft. Und als er aufwacht, spricht er unsere Losung. Fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte. Jakob hat einen heiligen Ort entdeckt. Eine Gottesstätte, ein heiliges Land, ein Ort der Gottesbegegnung, wie auch immer ihr gerne heilige Städte umschreiben wollt. Vorab, das sage ich jetzt in Klammern, wir wissen alle, Gott ist überall und Gott ist auch immer bei uns. Aber ich glaube, es gibt Orte vielleicht, an denen ich ihn mehr spüren kann, an denen es mir einfacher fällt, Gott zu begegnen. Gott braucht keinen Ort, keine Kirche, um uns zu begegnen. Er ist ja als Heiliger Geist eigentlich schon in uns. Aber vielleicht brauchen wir ja manchmal Orte, um ihm zu begegnen. Und daher möchte ich mit euch darüber nachdenken, ob es diese Orte gibt. Da fällt mir natürlich sofort diese Geschichte vom Dornbusch ein. Und wir lesen im Exodus 3, Verse 2 bis 5. Und der Herr erschien Mose in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus seinem Busch und sprach: Mose, Mose. Und Mose antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Tritt nicht herzu, ziehe deine Schuhe von den Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Heiliges Land ist für mich schwer vorzustellen. Wie erkennt man das? Wie merkt man das? Und wofür ist es eigentlich da? Was sind heilige Orte für euch? Gibt es heilige Orte für euch? Fällt euch welche ein? Jetzt bin ich kein Theologe und dafür habe ich mir für diese Predigt natürlich Hilfe gesucht. Und deswegen haben wir das Thema intensiv im Männerkreis diskutiert. Eine Frage war, was sind denn wohl so heilige Orte? Und sofort kamen viele Beispiele, vom Männerkreis. Der Jakobsweg zum Beispiel könnte ein heiliger Ort sein. Der Raum der Stille hier im Haus. Die Begegnungsstätte Langensteinbacher Höhe wurde genannt. Ein Bethaus, vielleicht sogar auch ein Friedhof. Das waren so Beispiele, über die wir gesprochen haben. Für mich wäre der Beispiel noch zum Beispiel der Ostergarten, den wir hier in der Gemeinde hatten. Da schlüpft man, jedenfalls wenn man Mann ist, in die Rolle des Königs, ist Jesus näher dran, geht eigentlich fast gar nicht. Ja, vom Dünenhof, der für mich so ein heiliger Ort ist, als christlicher Veranstaltungsort, oder von der Kathedrale in Barcelona, möchte ich später noch erzählen. Für einige Männer war der Ort nicht fest, sondern ein bestimmter Ort, wo andere Leute waren, andere Menschen mit besonderer Ausstrahlung. Hauskreise zum Beispiel oder das Pastorenzimmer hier oder die Begegnung mit dem Seelsorgeteam hier im Hause. Ja, auch das sind Orte, wo Menschen sich begegnen können und offen werden, Gott zu begegnen. Der Dünenhof als Beispiel ist ja nicht ein heiliger Ort aus den Steinen her, aber erinnert mich an Begegnungen, die ich vielleicht schon hatte, wenn ich da hingehe. Und einige der Männer kamen auch auf die Idee und sagten, ein Ritual könnte so ein Ort sein, wie die Losung, für die ich heute auch predige. Es sind Orte, an denen ich irgendwie offen bin, an denen ich eine andere Haltung vielleicht habe, warum auch immer. Also nochmal, Gott ist überall, das ist klar. Aber diese besonderen Orte gibt es, wo ich vielleicht seine Nähe noch näher spüre. Das kann geografisch sein, wie ein besonderes Zimmer im Haus, in dem ich mir vielleicht eine Kerze aufstelle oder wo auch immer. Und wenn ich so einen Ort kenne, dann möchte ich ihn wiederfinden. Ich habe euch den zweiten Teil des Verses unterschlagen und hier ist er jetzt einmal nochmal unterstrichen. Für wahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich wusste es nicht. Jakob erkennt, dass er es gar nicht gemerkt hat, dass hier ein heiliger Ort ist. Jakob ist sich sicher, hier will ich wieder hin, denn hier kann ich Jesus wiederfinden oder damals Gott. Jesus kannte er ja noch nicht in Person. Denn wenn nicht gerade ein Dornbusch brennt, ist es vielleicht auch nicht so einfach, diesen Ort wiederzuerfinden. Er möchte ihn festhalten. Und so lesen wir ab Vers 17 in dem Stück, in dem Text. Und er fürchtete sich und sprach, wie heilig ist diese Stätte. Hier ist nichts anderes als Gottes Haus und die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf, nahm den Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hatte, richtete ihn zu einem Steinmal auf und goss Öl oben auf und nannte die Stätte Bethel. Jakob nimmt den Stein, auf dem er geschlafen hat, und baut einen Altar und ein Denkmal. Für ihn zur Erinnerung, für Gott zum Lob. Die Gotteserfahrung ist für ihn so eindrücklich, dass er sie nicht loslassen will. Und er nennt die Stätte Bethel, zu Deutsch Haus Gottes, sozusagen ein virtueller Tempel. Ja, und dann macht er sich wieder auf, zieht weiter, heiratet, bekommt Kinder, wird reich. Und dann kommt für mich ein ganz großer Knüller. Der Gott des Alls, der Gott der Zeit, von vor und hinterher, der Ich bin, der ich bin, der spricht zu Jakob und sagt, und wir lesen das im 1. Mose 31, Ich bin der Gott zu Bethel, wo du das Steinmal gesalbt hast. Du hast mir da selbst ein Gelübde getan. Nun mach dich auf, zieh aus diesem Land und kehr zurück in das Land deiner Verwandtschaft. Der Gott, dieser Gott nennt sich der Gott zu Bethel. So wichtig nimmt auch Gott diesen Ort, den eigentlich ja nur Jakob kennt. Gott erinnert Jakob an diesen Ort. Er hängt sich an etwas Irdisches. Gott scheint zu wissen, was wir Menschen brauchen. Dass wir mal immer wieder Anhaltspunkte, Merkmale brauchen, vielleicht sogar Steinmale. Ich bin der Gott zu Bethel. Das hat mich sehr beeindruckt dazu gebracht, auch heilige Orte trotz Gottes Allgegenwart wichtig zu nehmen. Jakob hat damals Gott einen Altar gebaut. Im alttestamentischen Israel war der Ort, wo Gott ist, sehr wichtig. Teilweise dachten die Leute, sie könnten nur da richtig anbeten. Sie kennen das von der Stiftshütte, die die Israeliten quasi mit sich herumgetragen haben. Sie haben quasi Gott mitgenommen, so in ihrem Gedenken. Und später bauten sie einen Tempel. Und ausdrücklich steht ja auch in der Bibel, dass Gott diese Idee gut fand. Ein Tempel, ein Haus Gottes. Hier ist Gott immer da, dachten sie. Ich brauche nur dahin zu gehen, um Gott zu begegnen. Eine sehr menschliche Idee. Kann das überhaupt gehen? Und so überlegt das auch Salomo, der weise König. Wir lesen im 1. Könige 8, Vers 27, sollte Gott wirklich auf der Erde wohnen? Siehe, der Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fasten. Wie sollte dann das dieses Haus tun, das ich, in Klammern Salomo, gebaut habe? So einfach ist das also nicht. Salomo war ja sehr weise. Und überhaupt, dieses Kapitel 1. Könige 8, aus dem dieser Vers stammt, das ist die Einweihung des Tempels. Da wird über 50 Verse lang gebetet, gekniet, angepriesen, gelobpreist. Eine riesige Feier. Alle Israeliten sind vor Ort, Opfer ohne Zahl. 50 Verse, wie gesagt, knien und beten. Und auch die Frage, ob Gott wirklich auf der Erde wohnen kann, wie wir es in Vers 27 gelesen haben. Und dann muss die Feier unterbrochen werden. Der Geist Gottes kommt als Wolke in den neuen Himmel, in den neuen Tempel und unterbricht diese Zeremonie. Gott ist wirklich da. Er zeigt sich genauso wie auch in der Stiftshütte und macht diesen Ort vor den Augen der Menschen, der Israeliten damals heilig. Erneut nimmt Gott den Ort, den die Menschen erbaut haben, wichtig. Aber der weise Salomo weiß, es liegt nicht an dem Ort. Es ist die Gnade Gottes, die da ist, dass es heilig ist, dass Begegnung möglich ist. Es sind nicht die Steine, die Spenden, die Opfer, die Zeremonie, das Glücksgefühl. Nein, es ist Gott. Darauf hat mich die Losung vom 7. März aufmerksam gemacht. Die kommt auch aus diesem Gebet. Herr Gott, der Herr, unser Gott, verlasse nicht und ziehe die Hand nicht von uns ab. Ja, Gott macht den Tempel erst heilig und solange Gott will. Gott nutzt den Ort gerne, um Menschen zu begegnen, als Wolke, als Traum, wie auch immer. Wir Menschen vergessen das nur ab und zu wieder. Und so bekundet die Losung vom 24.3., dass wir auch immer wieder mal Gott überhören. Gott ist immer da. Sind wir das auch? Ich habe zu euch gesprochen, immer wieder mit Eifer gesprochen. Ihr habt mich aber nicht gehört. Das sagt Jeremia im 35. Kapitel, weil zu dem Zeitpunkt auch die Israeliten so die heiligen Orte nicht so heilig genutzt haben, wie man sich das vorstellt. Orte allein tun es nicht. Positiv formuliert das der Lehrtext von diesem Tag aus Lukas 11, Vers 28. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren, am heiligen Ort, wo auch immer verbleiben, genießen, selig sein, von Gottes Nähe, zum Beispiel im Raum der Stille. Für mich ist der Fazit aus diesem Teil, es gibt diese Orte, Rituale, Situationen, in denen es mir leichter fällt, Gott näher zu sein oder Gott zu begegnen. Dann kommt natürlich sofort die Frage, wie könnte so ein Ort geschaffen werden? Wie kann ich das machen? Geht ja nicht nur um die Steine. Da gucken wir uns einfach mal den zweiten Teil der heutigen Losung an, den Lehrtext, wo die Jünger über eine Gottesbegegnung sprechen. Brannte nicht unser Herz in uns? Was war geschehen? Und das ist eine Geschichte, die mich auch sehr tief beeindruckt hat. Ich erzähle sie euch einfach. Es ist Ostern, Jesus ist gerade frisch auferstanden. Am Hosenbund hat er noch Schlüssel von Himmel und Hölle. Er hat gewonnen, es ist vollbracht. Der bedeutendste Tag für alle Menschen. Jesus hat gesiegt, Gott hat gesiegt. Die Welt ist auf dem Heilsweg. Vielleicht könnt ihr euch die Situation vorstellen, so Ziellinie durchschritten, Pokal in der Hand, Feiertag für immer. Und was macht Jesus an diesem Tag? In der Predigt von Lasse von vor, glaube ich, 4 Wochen, hat er euch erzählt, dass Jesus seine Sachen packt und mit den Jüngern grillen geht und Spaß mit ihnen zusammen hat und gut, für ein bisschen Seelsorge noch für Petrus macht. Hier im Lukas-Text macht er einen Spaziergang. nicht eine Siegesfeier, einen Spaziergang. Er geht mit zwei Jüngern nach Emmaus spazieren und spricht mit denen. Und das ist der Punkt über ihre Fragen und ihre Ängste und legt ihnen das Evangelium aus. Und das entzündet dieses Herz der Jünger. Brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Weg und uns die Schrift eröffnete? Die Begegnung der Jünger mit dem Menschen Jesus, sie erkennen ihn ja gar nicht, deswegen ist es für sie der Mensch Jesus, lässt ihr Herz brennen. Sie begegnen Gott, es entsteht ein heiliger Ort. Wer weiß, ob sie nicht sagen, Mensch, an dieser Bank hier, da habe ich schon gedacht, da brannte schon mal, da war es vielleicht, da fing es in mir an. Ein Ort, an dem ich Gottes Nähe spüre. Das Gespräch mit diesem Wanderer Jesus, das verändert ihr Leben. Sie werden diese Strecke mit Sicherheit nicht emotionslos nochmal gehen können. Warum war das Gespräch so anregend? Da habe ich mich ein bisschen schlau machen lassen. In dem griechischen Text wird das Reden der Jünger mit komplett anderen Wortstämmen beschrieben als das Reden von Jesus. Die Männer reden über Dinge, sachlich, real, halt Wort, Wörter. Jesus redet offenbarend vom Heilsplan Gottes. Dieses Reden, bei dem hinter den Wörtern ein Konzept steht, wird im Griechischen mit Logos umschrieben. Am Anfang der Bibel oder auch im Johannesevangelium steht da, es war das Wort. Das ist nicht nur ein Wort, das ist ein Konzept mit Bedeutung, mit Kraft, ein Zusammenhang. Es ist offenbarend. Und wenn ich dieses Wort, dieses offenbarende Logos, da mit meinen persönlichen Gefühlen, mit meinem persönlichen Erleben, mit meiner Erfahrung anfülle, dann nennt das die griechische Bibel ein Rhema. Und Jesus redet fast immer persönlich. Bei ihm ist das fast immer ein Rhema, eine persönliche Bezeugung des konzeptvollen Gottes, Wortes Gottes. Und das war Qualität in ihrer Unterhaltung. Da war die Begegnung. Daran erinnern sich. Davon bleibt etwas zurück. Mose kam später doch vielleicht auch mal an einem Dornbusch vorbei. Wie hat er sich da gefühlt, an diesem Ort, auch wenn der Busch dann nicht mehr brannte? Der Dünenhof, warum ist das für mich heiliges Land? Dort habe ich bei so manchem Festival Lebensfragen klären können. Dort haben wir Gottes Wort auch im persönlichen Gespräch gehört, meine Frau und ich. Und Menschen sagten uns Dinge, die sie gar nicht wissen konnten. Das hat uns beeindruckt. Und daher ist das Gebäude ein Sinnbild für uns, und ich habe Erwartungen. Es ist klar, es gilt nur für mich dann, andere haben andere Erfahrungen. Vielleicht wäre der Jakobsweg für mich ja auch ein heiliger Weg, nur weil ich mit einer großen Erwartung dahin gehen würde, wenn ich es denn mal tun würde. Gott ist überall, das wissen wir, auch in unserer Wahrnehmung braucht er das nicht, aber vielleicht brauchen wir das. Am letzten Sonntag in der Predigt hat Judith ja über den Abschluss des Epheserbriefs gepredigt. Und er hat gesagt, erzählt einander vom Glauben. Das war einer ihrer Kernsätze. Redet über Gott untereinander, schafft Räume und Strukturen, in denen dieses einfacher passiert. Und daher nehmen wir ja auch oft so das Angebot des Gebetsteams oder den Menschen, die im Gottesdienst, nach dem Gottesdienst vorne sitzen, gerne in Anspruch, weil wir gerne diesen Nähe Gottes spüren. Diese Begegnung, die hier als brennender Herz, als brennendes Herz beschrieben wird, ist für manche vielleicht auch ein tiefer Frieden, weil ihr Herz schon mal gebrannt hat. Ja? Wenn mein Herz ausgebrannt ist, ist ein Frieden manchmal besser für mich als neues Brennen. Aber hier lasst uns das Bild dieses brennenden Herzens bleiben, wenn wir Orte suchen, die uns an Gottes Begegnung erinnern. Und jetzt sage ich, denke ich, als Fazit für diesen Teil, dass Gott sehr oft Menschen nutzt, sehr gerne, die so einen heiligen Ort für mich erschaffen. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und wenn ich jetzt da getankt habe, an so einem Ort, dann kann ich ja mit Volus fahren, ich habe getankt. Sprich, vielleicht kann ich dann auch anderen diese Option bieten, einen heiligen Ort zu besuchen. Wie wäre es denn, wenn ich der Wanderer bin und anderen Menschen diesen Ort biete? Wir haben gerade viel von Suche gehört. Wie viele Leute sind von der Suche unterwegs, sind auf Suche? Wie viele haben vielleicht gerade nicht die Offenheit und suchen und kommen an einen Ort und ich kann ihnen das geben? Ihnen die Offenheit schenken, die Gott nutzen kann, um ihr Herz brennen zu lassen. Ich habe das so verstanden, dass Gott beschlossen hat, uns Menschen dafür zu benutzen, sein Reich zu bauen. Auch wenn er das alles alleine machen könnte. Aber sehr oft habe ich wirklich den Eindruck, Gott möchte, dass wir das machen. Dass wir unsere persönliche Auslegung seines Wortes, unser Rema, seines Logos nutzen. Und davon sollen wir erzählen. Ich möchte bewirken, dass andere offen werden, um Gott zu begegnen. Und dazu gibt es natürlich sehr viele Möglichkeiten. Wahrscheinlich ungefähr so viele Möglichkeiten, wie es auch Menschen gibt. Wie kann so eine Plattform sein, auf der andere zu Gott finden, auf der sie an Gott, der ihnen ständig entgegenkommt, auf den sie den wahrnehmen können, an der sie der wahrnehmen können und sich öffnen können? Welche heilige Orte könnten wir bauen? Wie kann ich so eine schöne goldene Leiter sein, auch ohne Engel zu sein? Oder vielleicht, weil ich gerade kein Engel bin. Lasst mich einfach erzählen von 2, 3 Begebenheiten. Die Sagrada Familia ist die große, genial konstruierte Kathedrale von Gaudi in Barcelona. Wir haben sie jetzt gerade besucht, als wir in Ostern in Barcelona waren. Und Silke hat schon vorher darauf verstanden, dass wir mit allen dahin gehen. Sie hat davon erzählt, sie war davon begeistert. Wir sind beide begeistert von dem, aber sie hat es allen Leuten immer wieder erzählt. Mensch, da gehen wir hin. Und wir haben den Tag geplant, wir haben den Eintritt vorgekauft und es sind alle mitgegangen. Und die Begeisterung ist übergesprungen. Ja, nach der vordergründigen Begeisterung über den Bau kamen plötzlich Geschenke und es kam ein Bekannter auf mich zu und sagte, ich überlege schon lange daran, mich taufen zu lassen. Plötzlich war ein Gespräch möglich, nur weil es ein anderer Ort war. Ich meine, wir waren eine Woche vorher mit denen zusammen, auch eine Woche nachher, aber da an diesem Ort plötzlich kamen solche Ideen auf. Karfreitag saßen wir auf dem Markt vor der Kathedrale von Barcelona, das ist eine andere Kirche. Ich saß auf einer Bank und schrieb auch an dieser Predigt hier und da trugen sie ein Kreuz als Karfreitagsprozession durch den Marktplatz. Halbe Stunde vorher waren da noch Gaukler beschäftigt, es war Spaß und jetzt trugen sie das da durch. Es kamen plötzlich Gespräche auf, es war eine andere Situation und die Leute bewunderten jetzt auch die, die da jetzt dieses schwere Ding durch die Gegend getragen haben. Eine Möglichkeit, vielleicht was zu machen. Ein Anlass für Gespräche. Die Gesprächsanlässe im Männerkreis, da habe ich schon öfter darüber berichtet. Ja? Wir treffen uns auch wie viele Hauskreise, um über Gott und Jesus zu sprechen. Das ist ein Treffpunkt, der vielen Leuten auch heilig geworden ist. Und ganz oft ist meine Erfahrung, beglückt Gott auch die Erntehelfer, die sich vorbereiten, die tun, die machen. Manchmal vermieten wir über Airbnb ein paar Zimmer, möge der BVB noch oft gewinnen. Jetzt haben wir mal überlegt, wie können wir die Zimmer so gestalten, dass die Leute merken, sie sind in einem christlichen Haus, um eine Möglichkeit zu schaffen. Aber ich möchte auch andere Beispiele nennen. Wer einen Stern in den Norden stellt, schafft damit auch eine Plattform, auf der Begegnung möglich ist. Sogar Fußball, wie die totale Offensive zeigt, ist eine Möglichkeit. Manchmal erwächst das auch aus Diakonie von anderen. Der Pflegedienst Betania Mobil oder das Ukraine-Café sind hier gute Beispiele, wie Diakonie solche Orte schafft, auf der Begegnung möglich sein. Ich weiß nicht, wie ihr aufgestellt seid, jeder Einzelne von euch, ob ihr lieber an einer großen Aktion teilnehmt oder persönlich im Zweiergespräch unterwegs sein. Ob ihr Gastfreundschaft lebt und geht oder auf der Straße im Namen des Herrn unterwegs seid, im Auftrag des Herrn. Denn diesen Auftrag haben wir ja in Matthäus 28, im sogenannten Missionsbefehl. Und da geht es nicht darum, Missionare nach Bolivien und die Philippinen zu schicken. Das ist wichtig und da sind wir auch sehr dankbar für. Aber das ist nicht genug, das ist nicht alles. Für Leute wie mich, die es gar nicht so einfach hinbekommen, Mission so offensiv zu betreiben, wie es unsere Missionare machen, ist es eine geniale Möglichkeit, Räume zu schaffen, in denen andere sich begegnen können, wo Gottes Begegnung möglich ist. Und manchmal ist es ja vielleicht auch eine gute Idee, einfach nur nach Emmaus spazieren zu gehen, auch wenn wir lieber mit einer Posaune im Stadion die Auferstehung verkünden würden. Hier in der Gemeinde wollen wir das auch machen, jetzt als Projekt. Wir nennen das Grow-Prozess, Grow-Konzept. Und vielleicht gibt es ja eine Kleingruppe mit dem Namen Spaziergang nach Emmaus. Amen.
Dirk, vielen Dank für diese Predigt. Ihr habt wahrscheinlich gesehen, dass wir ein ganz neues Bandteam hier oben